Stawak, willkommen. Großen Applaus bitte mal.
Danke.
Du bist auch schon seit 2016 immer wieder mit dabei.
Yep.
Wir konnten dich noch nicht erfolgreich davon abhalten.
Nee, danke auf jeden Fall für die Einladung, immer wieder sehr gerne.
Ja, super. Uns freut es auch riesig, dass du da bist. Du hast die anderen Jahre, hast du was zur Biometrie erzählt, dass dieses Jahr dem Überwachungsstaat von der Schippe springen und dann stand da in deiner Beschreibung was zu Chips in Reisepässen und Personalausweisen. Das ist ein bisschen was anderes, oder?
Also Biometrie kommt oft drin vor, aber ich dachte, ich gehe mal so ein bisschen weiter weg und irgendwie betrachte auch mal die anderen Überwachungstechniken auch noch.
Alles klar, dann viel Spaß mit dem Vortrag.
Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie gerade schon erwähnt, normalerweise halte ich ja irgendwie immer gerne Vorträge zu Biometrie und ich dachte mir, das ist ja noch ein bisschen größer, das Thema Überwachung. Und wollte euch heute mal so ein bisschen erzählen, was es denn so für Überwachungstechniken gibt, aber vor allem irgendwie auch darauf eingehen, was man denn da selber gegen tun kann. Und da fangen wir natürlich irgendwie erstmal mit den Überwachungskameras an, leider derzeit in allen möglichen großen und kleinen Städten ja schon irgendwie gang und gäbe. Ich habe gerade vorhin mal gegoogelt, irgendwie für Wien allein der öffentliche Nahverkehr, so also die Bahn und Busse und die Stationen, irgendwie haben 12.000 Kameras. Das ist natürlich in der Großstadt irgendwie noch viel mehr. Es gibt sogar inzwischen schon welche, also jetzt nicht in Wien, aber irgendwie London ist da ganz weit vorne, die sogar schon Audio machen, also irgendwie nicht nur die Videodaten übermitteln, sondern auch die Audiodaten. Und zu den ganzen öffentlichen Kameras kommen natürlich irgendwie auch noch die privaten Kameras. Das Problem hierbei ist, dass die Polizei oder Sicherheitsdienste, wer auch immer, auch gerne auf diese Kameras zugreifen und die dann irgendwie für Ermittlungen oder für andere Dinge verwenden. Ein weiteres Problem ist, dass diese Kameras größtenteils nur ein Sicherheitsgefühl liefern oder geben und keine wirkliche Sicherheit. Also wenn halt was passiert ist, dann ist es halt schon mal passiert. Das heißt, irgendwie die Person ist im Zweifelsfall verletzt, wurde verprügelt. Wenn man Glück hat, kann man irgendwie dann halt im Nachhinein anhand der Bilder irgendwie vielleicht den Täter ermitteln, aber dem Opfer nutzt das halt in der Regel relativ wenig. Ja, so ein bisschen zur Technik. Also Überwachungskameras sind ja nicht nur, zeichnen nicht nur Bilder auf. Also ich meine, ist klar, wenn man halt irgendwie 12.000 Kameras irgendwie hat, da sitzt jetzt irgendwie nicht ein oder zwei, drei Menschen irgendwie davor und guckt sich die ganze Zeit alle 12.000 Bilder an, sondern da ist ein Rechner dahinter oder mehrere Rechner und die können inzwischen schon relativ viel. So dass relativ einfach ist irgendwie das Personentracken, das heißt irgendwie da wird dann im Zweifelsfall eine interessante Person angeklickt und wird halt in dem Kamerabild verfolgt, beziehungsweise sogar auch über Kamerabilder irgendwie weiterverfolgt. Man kann so zum Thema Biometrie auch ein bisschen mit Gangerkennung machen, das heißt irgendwie anhand des Laufens versuchen, irgendwie die Person zu identifizieren. Das funktioniert noch nicht wirklich gut. Was halt schon relativ gut funktioniert, ist Gesichtserkennung. Da komme ich irgendwie gleich nochmal dazu. Ja, was kann man dagegen tun? Also natürlich das Einfachste ist halt diese Kameras unbrauchbar zu machen. Und da bieten sich natürlich irgendwelche Paintball-Kanonen an oder einfach nur verkleben oder irgendwie wegdrehen. Aber natürlich muss man erstmal wissen, wo sind die denn überhaupt? Und da gibt es ein relativ lustiges Projekt oder mehrere lustige Projekte, die in der Regel auf OpenStreetMap aufsetzen und halt Daten, Kameradaten, also inklusive in welche Richtung gucken die nach Möglichkeit auch noch, haben sie ein Zoom-Objektiv drin, eintragen. Da gibt es halt, wie gesagt, irgendwie schon ein paar Projekte, die man sich angucken kann. Und auf der rechten Seite ist ein Bild, das ist von einer Jugendtag-Präsentation, also kann ich sehr empfehlen, da sind halt Jugendliche, die halt irgendwie dann lustige Projekte machen. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich halt so öffentliche Datensätze genommen, haben geguckt, ich will von Punkt A nach Punkt B, wie laufe ich denn jetzt irgendwie am sinnvollsten, dass ich irgendwie nicht erkannt werde. Und haben zusätzlich irgendwie auch noch so einen kleinen Vibrationsgürtel gebaut, das heißt, wenn man sich zu nah an eine Kamera bewegt, dann fängt es irgendwie an zu vibrieren, fand ich ziemlich cool. Ja, vorhin kurz schon gesagt, also man kann halt tracken, das heißt auch noch lange nicht, dass man Personen auch wirklich identifizieren kann. Dass man das auch kann anhand der Videodaten, ist wahrscheinlich auch jedem bekannt. Was vielleicht manchen Leuten nicht bekannt ist, dass man da irgendwie nicht unbedingt nur irgendwie auf Biometrie, also auf Gangerkennung oder auf Gesichtserkennung setzt, sondern halt irgendwie auch andere Merkmale. Also Tattoos ist natürlich irgendwie eindeutig, aber was viele nicht wissen, weil ich immer in so einer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Aktenzeichen XY vor Ewigkeiten, Da gab es so einen Fall, wo sie Bankräuber anhand der Musterung der Jeanshose irgendwie ermittelt haben. Das heißt, irgendwie hier oben sieht man ja irgendwie diese Waschfalten, die halt irgendwie heller und dunkler sind. Und das ist natürlich irgendwie auch ein relativ eindeutiges Merkmal, zumindest für diese Hose. Und anhand derer wurde halt dann tatsächlich eine Person identifiziert. Ja, Gesichtserkennung ist natürlich relativ naheliegend. Ich werde da mal ein bisschen ausholen und ein bisschen was erzählen, wie das tatsächlich in der Realität funktioniert und gehe da mal auf zwei Feldversuche in Deutschland ein. Der erste 2007, also irgendwie vor so circa 10 Jahren, Mainzer Hauptbahnhof, wo sie halt an die Eingangstür eine Kamera gemacht haben, die halt irgendwie auf einen Teil der Treppe und auf einen Teil der Rolltreppe gefilmt hat und haben da so Trefferquoten, also Erkennungsraten von ungefähr 60% gehabt. Das sind schon die Maximalwerte, die sie damals erreicht haben, ging irgendwie bei relativ schlechten Lichtbedingungen runter auf 20%. Und damals irgendwie war es zumindest in der Presse so, naja, es irgendwie ja war gar nicht so erfolgreich und das Thema war erstmal für die nächsten 10 Jahre tot. Bis 2017, wo das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei in Deutschland den nächsten Versuch gestartet haben am Südkreuz. Und da wurde erst gerade vor 2 Wochen, glaube ich, die Ergebnisse veröffentlicht, beziehungsweise halt ein Abschlussbericht generiert. Die Ergebnisse gibt es natürlich irgendwie leider mehr oder weniger nicht. Komme ich gleich noch drauf, irgendwie, warum das ein bisschen ein Problem ist. Und die Ergebnisse waren ähnlich schlecht. Also hier reden wir von Erkennungsraten von so 30% für das schlechte System, 68% das Beste. Was sie gemacht haben, ist, sie haben halt an diversen Stellschrauben rumgedoktert, um die Ergebnisse zu schönen. Das heißt, sie hatten ja 3 Systeme, sie haben die halt zusammengelegt und irgendwie sind dann virtuell auf Erkennungsraten von 80% gekommen. Im zweiten Versuch, das ist irgendwie noch absurder, haben sie halt nicht die guten Bilder genommen, die sie halt zum Anfang eingelernt haben, um halt Leute zu erkennen, sondern haben sich aus den erkannten Bildern irgendwie die guten rausgesucht, haben dann gegen die verglichen. Im nächsten Versuch sind damit irgendwie nochmal ein bisschen besser gekommen, aber es ist natürlich wissenschaftlich irgendwie total fragwürdig, das zu tun. Und selbst dann, also selbst mit den guten Erkennungsraten, haben sie natürlich trotzdem weiter Probleme. Und zwar, was sie zugegeben haben auch in dem Bericht ist, dass halt, also es gibt eine gewisse Fehlerkennungsrate, das heißt irgendwie Leute, die nicht in der Datenbank stehen, werden halt als Verbrecher erkannt und das liegt zwar irgendwie im niedrigen einstelligen Prozentbereich, beziehungsweise teilweise unter 1%, heißt aber zwangsweise auch, wenn du halt irgendwie da 100.000 Leute am Tag vorbeirennen lässt, hast du, was haben sie gesagt, 3 Fehlerkennungen pro Stunde pro Kamera, die sie benutzen und diese 3 Fehlerkennungen heißen halt, dass dort halt jemand manuell eingreifen muss. Das heißt, irgendwie kannst ihn entweder festnehmen oder kannst halt irgendwie nochmal auf die Daten gucken und sagen, naja, ist er vielleicht doch nicht. Aber jetzt überlegt euch doch mal, was passiert, wenn irgendwie dieser eine Beamte da irgendwie 3-mal die Stunde pro Kamera sagt, das ist nicht die richtige Person, das ist nicht die richtige Person, das ist nicht die richtige Person. Und dann kommt irgendwie nach 3-4 Monaten plötzlich doch mal einer Verbrecher vorbei, der halt irgendwie erkannt wird. Dann wird er natürlich auch sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie 50.000 Mal auf Nee geklickt, dann ist es bestimmt auch nicht der Richtige. Ein lustiger Fakt auch noch zu der Studie, sie haben halt sogar in der Studie sogar schon mitgeliefert, mit welchen Möglichkeiten man halt die Erkennung verhindern kann. Und zwar meinten sie, ist das Gesicht um mehr als 15 Grad von der Kamera weggeneigt, irgendwie funktioniert die Erkennung gar nicht mehr. Das heißt, man kann sich irgendwie vorstellen, wenn man nicht erkannt werden will, wird man auch nicht erkannt. Da will ich ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen, und zwar mit der Mustertafel für den elektronischen Reisepass, der damals, also 2005, glaube ich, eingeführt wurde. Und da hat man irgendwie halt so diese Sachen, die man halt irgendwie machen darf, die man nicht machen darf. Also alles mit dem grünen Haken dran ist so, so sollte das Bild aussehen. Im Umkehrschluss heißt das irgendwie, wenn man halt nicht erkannt werden will, muss man sich halt nur an die roten Kreuze halten. Das heißt, wie gesagt, irgendwie Kopf wegdrehen ist doof, Haare ins Gesicht fallen lassen, Brille ist ganz besonders schön, also halt so Sonnenbrille, damit irgendwie schlägt so gut wie jede Gesichtserkennung fehl oder halt einfach einen Schal ins Gesicht ziehen. Warum ich das Bild auf der rechten Seite noch mit dazu genommen habe, das ist eine andere Studie, die inzwischen schon sehr, sehr alt ist. Aber da haben sie Gesichtserkennung getestet mit Machine Learning. Und lustigerweise, niemand weiß halt, was dieses Machine Learning wirklich tut. Und sie haben dann irgendwann rausgefunden, dass das Machine Learning irgendwie halt nicht die Gesichter identifiziert hat, sondern halt Leute mit großen Brillen, also mit so Hornbrillen. Das ist natürlich ein super Merkmal, irgendwie, wo sich halt so automatische Erkennungssysteme gerne also gerne darauf angreifen. Das heißt, irgendwie viele der Fehlidentifikationen, haben sie dann später rausgefunden, war deswegen, weil halt irgendwie die Leute alle irgendwie eine Brille getragen haben. Kann natürlich irgendwie auch negativ ausgewirkt haben. Das heißt, wenn in der Datenbank von den Verbrechern jemand mit einer Hornbrille ist und du zufälligerweise irgendwie auch Brillenträger bist, hast du im Zweifelsfall irgendwie auch Pech. Ich mache natürlich auch immer sehr gerne irgendwie eigene Experimente und habe mal irgendwie so ein Telefon mir genommen, das Galaxy S8. Und da gibt es irgendwie auch Gesichtserkennung und habe mal geguckt, wie werde ich denn erkannt und wie werde ich denn nicht mehr erkannt. Also das Bild links ist irgendwie das, womit ich eingelernt wurde. Und die ganzen anderen 6 Bilder wurden halt schon nicht mehr erkannt. Und das sind halt teilweise wirklich einfache Sachen. Also du plusterst die Backen auf oder irgendwie lässt dir so ein bisschen Haare ins Gesicht hängen und irgendwie schon irgendwie bist du halt irgendwie sicher. Was kann man noch machen? Sogenannte Gesichtstattoos oder halt einfach viel Schminke geht irgendwie auch. Das Problem bei so diesen Gesichtserkennungsalgorithmen ist, die suchen halt markante Punkte. Wenn du halt in diesen System markante Punkte selber setzen kannst, dadurch, dass du halt zum Beispiel irgendwie dir ein paar schwarze Punkte aufs Gesicht malst, dann kommt das System total durcheinander und du bist halt irgendwie vor einer Erkennung irgendwie auch gefeit. Was man noch machen kann, ist, die Systeme arbeiten normalerweise auch so im leichten Infrarotbereich. Das heißt, man nimmt sich einfach eine, also entweder hier so diese Japaner, diese Verrückten, die haben, hat sich so eine Brille gebaut, die halt mit Infrarot-LEDs auf das, also halt angeschaltete Infrarot-LEDs, die halt das System überstrahlen sozusagen oder das Gesicht überstrahlen. Damit wird man auch nicht erkannt und auf der rechten Seite ist man so noch ein bisschen stärkere Quelle, dass sogar das ganze Gesicht weg ist oder der ganze Kopf weg ist und da hat man natürlich irgendwie dann gar keine Chance mehr erkannt zu werden. Eine ziemlich lustige Idee hatten so ein paar amerikanische Wissenschaftler, die haben sich gedacht, naja, ich will eigentlich nicht nur nicht erkannt werden, sondern ich will ja potenziell auch als jemand anders erkannt werden. Und auch hier wieder kommt die Machine Learning ins Spiel. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich halt diese lustige Brille da oben gebaut, die man sieht, diese gelbe Brille mit irgendwie roten und grünen Streifen, und haben halt geguckt, wie reagiert denn so ein Machine Learning Algorithmus, wenn man da irgendwie komische Sachen vorgibt, und haben es tatsächlich geschafft, durch verschiedene Kodierungen der Farben auf dieser Brille Personen anders aussehen zu lassen. Also irgendwie auch nicht nur so ein bisschen, sondern die obere Person wurde irgendwie halt als, also der Mann wurde als Frau erkannt, die Frau wurde als Mann erkannt und das ist halt wirklich irgendwie gar keine Ähnlichkeit mehr. Das ist natürlich lustig auf der einen Seite, aber zeigt natürlich irgendwie auch, wo die Schwächen überhaupt liegen. Nächster Punkt, gerade vorhin schon angesprochen, elektronischer Reisepass. Das ist natürlich irgendwie auch ein Überwachungsequipment seinesgleichen. Nicht nur, weil es Gesichtserkennung und zumindest in Deutschland auch Gesichter speichert, in Deutschland auch Finger speichert. Ich glaube, bei euch inzwischen irgendwie auch. Das war, stimmt, die Schweiz hat das irgendwie noch rausgekriegt. Das Problem ist, dass solche elektronischen Reisepässe oder Personalausweise aus einer gewissen Entfernung, also erstens detektiert werden können. Die haben halt so eine ID, das heißt, man kann irgendwie auch sehen, wenn da halt irgendjemand vorbeikommt, der zum Beispiel einen amerikanischen Pass hat. Da gab es irgendwie mal auf einer amerikanischen Hackerkonferenz, wo jemand so eine Dings gebaut hat, der hat irgendwie im Türrahmen einen Laser versteckt und irgendwie jedes Mal, wenn so ein amerikanischer Pass vorbeigekommen ist, hat er irgendwie eine Bombenexplosion abgespielt. Also da zeigt sich irgendwie, wo die Gefahren liegen. Und man kann irgendwie natürlich irgendwie auch so gewisse Daten auslesen. Also das Gesicht ist zwar prinzipiell, oder das Bild in dem Chip ist prinzipiell gesichert. Das Problem ist, der Sicherungsschlüssel ist auf dem Pass aufgedruckt. Das heißt, da gibt es irgendwie so die maschinenlesbare Zone und aus der wird der Schlüssel generiert. Das heißt, wenn man irgendwie seinen Ausweis, also seinen Pass irgendwann mal am Hotel abgibt und die da einen Scan von machen, dann haben sie sozusagen den Schlüssel, um deine Gesichtsdaten auszulesen in hoher Qualität. Auch hier wieder, was kann man dagegen tun? Das Einfachste ist tatsächlich, den in Alufolie einzuwickeln. Alufolie blockiert halt, also es ist ein faktischer Käfig, blockiert halt irgendwie die elektromagnetischen Strahlen, die den Chip mit Energie versorgen bzw. auslesen. Und da kann man sich entweder von diversen Firmen, Föbot oder so weiter, irgendwie so eine Schutzhülle kaufen, die irgendwie auch noch ganz schick aussieht. Oder man nimmt tatsächlich einfach nur Alufolie, muss man nicht mehr wirklich rumwickeln, wenn man so ein kleines Blättchen Alufolie in den Pass reinlegt, ist man auch schon relativ sicher. Ist halt alles nur temporär, kann seinen Vorteil haben, kann aber seinen Nachteil haben, wenn sie irgendwie rausrutscht oder sowas. Deswegen gibt es auch ein bisschen permanentere Möglichkeiten. den Chip zu, also auszuschalten. Die Idee mit der Mikrowelle würde ich nicht unbedingt empfehlen, aus dem Grund, wie man da auf der rechten Seite sieht, da ist einfach halt wirklich viel Energie drauf, wenn man die anschaltet, und da wird halt irgendwie nicht nur der Chip explosionsartig zerstört, sondern irgendwie auch noch die Antenne, das heißt, man hat irgendwie lustige Brandspuren drin, und mit so einem Pass wird es auf jeden Fall schwierig, den zu benutzen. Geht auch, aber man muss sich auf jeden Fall Fragen anhören, und es gibt definitiv Länder, wo man damit nicht reinkommt. Deswegen hat vor Ewigkeiten mal jemand irgendwie die lustige Idee gehabt.
Some of them had the funny idea of building something yourself to destroy that chip without actually leaving a trace, and that's the so-called RFID zapper, which you can search for, and that is actually just a one-way camera that has a flashlight, and that was modified then with a coil and a button to press. So instead of taking a picture, you create an electronic field, electromagnetic field, and that destroys the chip. And also that is a nice tinkering project for you to use. I can really recommend that, and it is very useful. If you're not inclined to build something like this, you can use an induction stove. That really is something where you do not, there's no reason not to do that, because there's an ID card that you could read, and then you place it on the stove, switch it on for a short time, and that makes the whole thing unusable. You don't need to have any pots on the stove, because these stoves send impulses every few seconds to detect a pot, and one of these impulses is enough to destroy the chip without it being visibly destroyed. If you take one of these microwave zapped chips to the border, you will be asked questions, definitely. But if you destroy a chip in this invisible way, that will cause fewer problems, or none at all, because even the law says that, at least in Germany, the passport law says that it is still a valid travel document, even if the chip won't function, because they can get broken spontaneously too. There's no guarantee that they can work. So Germany, for a longer time, has been experimenting, and we asked certain people, well, put one of those on a reader, and yes, it has been seen that several broken chips straight from production have been seen. Another thing, we talked about fingerprints are stored, and fingerprints do cause a larger problem, because it is in contrast to face recognition, where recognition rates are not so good. Fingerprints are a different matter, and that they are quite usable for identifying people, and fingerprints are not just something you need to have a reader for, but you can use them at a distance as well. So countermeasures, what can you do? You can use your fingertips intensely. Climbers do get into problems. If they try to get a passport, they may run into problems. Or to use chemicals, hairdressers can have problems too. If you have a boring office job like I have, you have to think of something else. And I run a few experiments using sandpaper. It didn't quite work. At one point I started bleeding, and my fingerprints were still visible, so I then looked what else is possible, and we found that super glue works quite well to prevent the taking of fingerprints. One or two drops of super glue. Be sure that as you spread it, don't press the fingertips together, because that will look funny if you are going for a passport and then have that thumb and index finger glued together. And that's quite a long-lasting kind of protection, one or two days, but not so long lasting, but it does work in reality. We tested this, and a friend of mine came and said, well, new passports are being issued, I urgently need something on my fingertips, and I said, well, try super glue, see if that gets you through. And she went to the registry office with her glued fingers and said, I need a new passport, and they then started to, with those finger imaging, and they said, well, no, that won't work, and they went over to the computer, surely the sensor's broken, put your fingers on there, and that didn't work either. And then they restarted the computer, still didn't work. And they then went to the supervisor, the head of the department, who also looked and saw, well, it's still not working, your fingers look strange, what do you do? And she said, well, I work as a hairdresser, I have a lot to do with chemicals, she played dumb, as you do, if you don't want to be conspicuous. And then they said, well, wash your fingers, perhaps, and she did that, still didn't remove the glue, and then they said, and in the end they said, well, they gave up, all right, no fingerprints then. So that means there is an option, they have the means to click a certain box, and that then will work nicely. Another option, maybe a bit painful, but at least the image on the right sadly has a sad kind of background. A few years ago in Sweden, the government asked all asylum seekers to come in to the registry office or wherever and have their fingerprints taken, and that made many of them very much afraid, and grave measures were taken. People were putting their fingers on stoves, which must have hurt quite badly, and you can see how desperate these people sometimes are. Of course, that is effective. The fingerprints have gone for a time, but it's not nice, of course. If you don't just want to have no fingerprints, but actually I would like to have someone else's fingerprints, there are options for that too. Very briefly, how do you obtain fingerprints? There was the Chaos Computer Club actually had a few very public hacks, and we like to use the right kind of people for that. It's not about the Nazi sex party, which that tabloid paper has at the top. It's about the Schäuble fingerprint at the bottom. He was the interior minister at the time, who was partly responsible for introducing the electronic passport and ID card. And as things are, if you're on a podium, you have a glass next to you, perhaps, and that glass might be left there for a while after the person has gone. And what they did was to go on an event where he was speaking, Wolfgang Schäuble, and they pinched the glass and made those fingerprints visible and built a a decoy, and so he then in several interviews said, well, those people may well have my fingerprints, but internally I think the story was quite different. Wolfgang Schäuble is a very choleric person. He got very angry, apparently, and that shows how simple it can be to get fingerprints from celebrities, VIPs, and the problem, of course, is always that you may be caught while you do that, and that's not something you would like these days. But then there are other ways too, and this is from 2 or 3 years ago. We were asking, how else could you obtain fingerprints? And the idea was, well, let's just make a photo from a finger and then see how that works. And we ran a few tests in the laboratory and thought, well, it's not looking quite bad. And 6-7 meters actually could be enough. And we could really get really good images that way. And what didn't work so well, it wasn't so nice just to do it in the lab, so we then went ahead and put it into a reality test, and we chose the next politician, who was the then acting or still acting Minister for Defense, Ursula von der Leyen, who was speaking at a press conference, and and Witham told these people, well, don't just take pictures of their, of those people's faces, try the fingers as well, and that was one result. And if you could, if you were to zoom into that, you would get a fairly good quality image of the fingerprint, and that, of course, is very well suited for leaving traces. Now, how does that work? You take the image that you have obtained through diverse means and print it out on foil, plastic foil, you use wood, glue, and get this nice little contraption here and put that on your fingers. I tested this several times in supermarkets, electronic shops, people were ready to run experiments, and I didn't have problems shopping with these fingerprints. So my fingerprint on someone else's finger, that someone could do that. So about leaving false traces, DNA, of course, is a huge problem, and it's almost impossible to avoid that you leave some kind of trace, DNA trace. So you could, of course, try these whole body condoms, but that, again, would be conspicuous. So what could you do to still not be identified in a place where you do things that may not be completely legal? And the solution is to not try to leave no trace, but to leave additional traces. There are small flasks obtainable on the internet with DNA traces from several people. If you spread those in the area widely, you can almost exclude that usable material will be found. And a somewhat less funny fact about this that I read recently when I was searching is that those gene databases from companies such as 23andMe, the issue that if only the population have their DNA submitted to such a database, then up to a 90% probability you can identify the whole population because your relatives may be in there, and that's
irgendwie Gruppenzugehörigkeit zu identifizieren, und dann kann man wieder von weitergehen und irgendwie auch Leute finden. Das heißt,
actually find people individually. So if any in your family would get the idea of doing this, do tell them no. You'd better not. Another fact, there is also the option to falsify, to fake DNA traces. You could take blood and extract the nuclei from that. Scientific experiments have shown that from those gene data, if you upload them, you could generate existing real blood cells from these data scientifically, even if you don't want to.
I think I skip that because time has passed so far. Then there's license plate recognition, probably happening in Austria as well, in Germany until 2017 in very limited form, only on motorways. But what they started doing then said, no, this is not enough. What you can see in the picture at the bottom is that, yeah, what the old network was and the new network is, so they made the grid much more fine, so even on regular roads are cameras now, and when you're driving your car today, you're probably have no chance of avoiding these surveillance.
Was halt nicht unbedingt heißt, dass
what doesn't necessarily mean that
vor Ort gewesen ist,
you have to be at that place, because yeah,
dass diese,
those number place scanners
sehr, sehr viel, Falschmeldungen
do have many, many false reports, about 80% of false positives,
halt,
and that's a really scary number if that would be used for legal,
machen,
yeah, legal cases.
Halt,
what can you What can you do? You can destroy those scanners or prevent that image from to be taken.
Oder ich weiß nicht, ob man es da unten erkennen kann, irgendwie das Kennzeichen so manipulieren, dass im Zweifelsfall sogar die ganze Datenbank irgendwie verschwindet. GPS-Tracker kennt wahrscheinlich jeder. So richtig viel dagegen tun kann man irgendwie eigentlich nicht. Es sei denn, man hat irgendwie ein Gerät und es guckt zur richtigen Zeit, irgendwie, dass da irgendwie eine elektronische Wanze unterm Auto hängt. Aber ist im Endeffekt irgendwie auch egal, weil irgendwie eigentlich jeder ein Telefon bei sich trägt. Und mit Telefonen kann man irgendwie heutzutage halt irgendwie so gut wie alles machen. Sei es von stiller SMS mit irgendwie der passenden Triangulation, das heißt, man guckt irgendwie mit drei Punkten, mit drei Messpunkten, wo der Kreuzungspunkt von der Signalstärke ist und kann dann irgendwie halt relativ gut Leute ermitteln. Geht noch viel genauer mit dem IMSI-Catcher, wo man halt sich als Zelltower ausgibt und damit praktisch das Telefon zwingt, sich irgendwie erst in diese eine Zelle, also in den IMSI-Catcher einzubuchen, der dann das Gespräch weiterleitet. Das heißt, man kann nicht nur den Ort genau bestimmen, sondern irgendwie tatsächlich auch den Inhalt hören. Aber auch da gibt es ein relativ lustiges Projekt dagegen, und zwar den IMSI-Catcher-Catcher. Und was die Leute gemacht haben, ist, sie haben einfach mal in ganz Deutschland geguckt, diese Zelltowers haben halt eine eindeutige ID, das heißt, sie haben eine Datenbank von den IDs der ganzen Zelltowers irgendwie aufgenommen. Und was man jetzt tun kann, ist, irgendwie, wenn halt plötzlich in deiner Umgebung eine andere Zelltower-ID auftaucht, dann haben sie entweder gerade da irgendwie so einen riesigen Turm irgendwie hochgezogen oder jemand hat irgendwie diesen IMSI-Catcher irgendwie angeschaltet, und wenn er dann irgendwie halt kurz auftaucht, kurz wieder verschwindet, dann sollte man auf jeden Fall suspicious werden. Prinzipiell ist es halt immer doof, wenn man irgendwie in gewisse Situationen vorbereitet sein will, irgendwie sein eigenes Telefon dabei zu haben. Ziemlich lustige Idee, die ich fand, ganz groß zum G20-Gipfel damals irgendwie in der Szene irgendwie rumgegangen, sind Demo-Telefone. Das heißt, irgendwie, es gibt einfach Telefone, die halt irgendwie Leute nicht mehr brauchen, die dann halt irgendwie in großen Boxen gesammelt wird, und irgendwie vor der Demo kann sich da jeder so ein Telefon rausnehmen, nach der Demo wieder reinschmeißen, dann wird es irgendwie in eine andere Stadt verschickt oder halt irgendwie auch in dem gleichen Land gelassen. Man muss halt aufpassen, welche Karte man reinsteckt. Das heißt, irgendwie sollte man halt, also man sollte halt auch eine anonyme Karte haben. Gibt es zumindest in Deutschland irgendwie noch so auf Flohmärkten und so weiter, weil wenn man halt irgendwie seine eigene Karte reinsteckt, ist das natürlich irgendwie relativ sinnlos. Ja, ich glaube, die Zeit drängt, deswegen ganz kurz Telekommunikationsüberwachung, also irgendwie, was schickt man für Daten übers Netz? Da gibt es bestimmt irgendwie, also bin ich mir sicher, dass es da irgendwie auch einen Vortrag zu gibt oder schon gegeben hat. Tor benutzen, VPN benutzen, also auf jeden Fall verschlüsseln den Inhalt, nach Möglichkeit irgendwie auch die IP verschlüsseln mit Tor und gucken, dass man irgendwie nicht erkannt wird, wenn man irgendwie im Internet surft. Das ist also prinzipiell gar nicht so sehr mit irgendwie nur, wenn man vorhat, illegale Dinge oder halt irgendwie nicht ganz legale Dinge in dem Land zu machen, sondern einfach ein Selbstschutz. Irgendwie, man kann halt irgendwie nicht getrackt werden, man kann irgendwie halt beispielsweise auch Serien aus Großbritannien gucken, obwohl man in Deutschland sitzt. Da gibt es irgendwie so ein paar positive Seiteneffekte. Der Bundestrojaner, zumindest in Deutschland für eine große Zeit, ein großes Thema gewesen. Und zwar hat irgendwie die Polizei versucht halt mit, also unter der Ausnutzung von Sicherheitslücken auf Systemen, dort Schadsoftware zu installieren. Sie meinten halt irgendwie, ja, wir müssen ja irgendwie mit der Digitalisierung mithalten. Das Problem, was halt irgendwie immer gern verschwiegen wird, dass halt diese Sicherheitslücken halt nur benutzt werden können, wenn sie halt irgendwie nicht gepatcht sind. Das heißt, irgendwie der Staat inzwischen dazu übergegangen ist, einerseits selbst Sicherheitslücken zu suchen und die nicht zu patchen, beziehungsweise sogar Sicherheitslücken auf dem Markt zu kaufen und sie nicht zu patchen und halt irgendwie damit den Staatstrojaner füttert. Heißt natürlich irgendwie auch, dass wenn halt diese Sicherheitslücken auch noch von anderen Leuten gefunden werden, beziehungsweise irgendwie nicht nur an eine Person verkauft werden, irgendwie, sondern halt irgendwie in der großen Runde gehandelt werden, dass der Staat damit dazu beiträgt, sozusagen, dass halt Sicherheitslücken irgendwie offen bleiben, ungepatcht sind und im Zweifelsfall irgendwie nicht nur der Staat seine potenziell sinnvollen, das habe ich nicht gesagt, Angriffe auf den Rechner fahren kann, sondern irgendwie halt, dass jeder tut oder jeder Kriminelle auch tun kann und irgendwie das Problem dann auf jeden Fall deutlich größer wird. Vor allem, wir reden ja nicht nur von Endnutzersystemen, sondern wie halt auch von Banken, Kraftwerken, was auch immer. Festplattenverschlüsselung ist irgendwie, glaube ich, naheliegend, ist auch glücklicherweise inzwischen in vielen Systemen einfach irgendwie Standard, das zu tun, aber auch hier muss man darauf achten, dass man das halt irgendwie ordentlich macht. Also zum Beispiel irgendwie nicht das normale User-Passwort dafür benutzen, irgendwie die Festplatte zu verschlüsseln, sondern irgendwie durchaus ein längeres. Das zippt man ja irgendwie auch nur ein, zweimal ein. Fahrt den Rechner, also gerade wenn man irgendwie an der Grenze ist, wo potenziell die Gefahr besteht, dass der Rechner mitgenommen wird, irgendwie fahrt ihn runter, weil ansonsten ist irgendwie das Passwort im Zweifel noch im Speicher drin und kann ausgelesen werden. Da gibt es diverse Möglichkeiten, das heißt irgendwie nur verschlüsseln funktioniert nicht. Lest euch da irgendwie Sachen an, wie man das irgendwie richtig macht. Und zur letzten Folie komme ich, dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und zwar Laserkopierer oder Laserdrucker. Wusste ich bis vor irgendwie kurzer Zeit auch nicht wirklich, aber was die halt tun ist, sie setzen beim Drucken eindeutige druckerspezifische Markierungen auf jeden Ausdruck. Das heißt, da ist nicht nur irgendwie dein Blatt Papier, was du ausdrucken willst, sondern du hast halt so kleine gelbe Punkte. Und die kleinen gelben Punkte sind halt eindeutig mit irgendwie dem Drucker, von dem du gedruckt hast, irgendwie in Korrelation zu bringen. Hat sich irgendwann mal die Mühe gemacht und irgendwie das Muster ausgewertet. Und da kommt man halt tatsächlich, also dass die Datum-Uhrzeit wird mitkodiert und irgendwie die Drucker-ID. Das heißt, wenn man irgendwie mal so ein Blatt Papier findet und das an einer Stelle gefunden wurde, wo es irgendwie nicht hingehört, laut Polizeiangaben, wie auch immer, dann hat man im Zweifelsfall irgendwie Pech gehabt, wenn halt zumindest der Druckertyp ist. Das heißt, dann kann die Polizei nachgucken, an welchen Laden der dann geliefert wurde. Von da aus, wenn man mit Kreditkarte gezahlt hat, das spreadet sich dann halt irgendwie auch so weiter aus. Und im Endeffekt hat man dann verloren. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn es noch Fragen gibt, dann irgendwie gerne jetzt.
Vielen herzlichen Dank, Starbuck. Du hast angesprochen, 23andMe, DNA-Datenbanken. Mhm. Dazu haben wir heuer sogar heute um 17.15 Uhr noch einen Talk, der das Thema noch weiter ausführt. Genau, nicht davonlaufen. Gibt es Fragen im Publikum oder aus diesem Internet? Da vorne ist eine Frage.
Einfach weiterreden.
Die Frage, die ich hatte, war eigentlich nur, ob man diese Reisepass geometrischen Daten über den Chip, eigentlich würde ich erwarten, dass auch eine physische Zerstörung jetzt nicht über eine Mikrowelle, aber wenn es gewalzt wird oder so, ist der Chip ja auch sehr beeinträchtigt.
Das ist richtig. Also was sie halt testen oder worauf sie optimiert haben, ist sowas wie, du hast den Reisepass in deiner Arschtasche und setzt dich irgendwie hin. Das heißt, du kannst dich da ruhig tausendmal hinsetzen, der bleibt trotzdem ganz. Was halt passiert, wenn man da einen Hammer nimmt und einmal kräftig raufschlägt, kann man sich dann irgendwie auch denken. Also man kriegt ihn auch auf andere Weisen kaputt. Ob es da halt jetzt wirklich gar keine Spuren hinterlässt, ist immer so ein bisschen die Frage, beziehungsweise man sollte sich dann irgendwie auch sicher sein, dass es auch wirklich funktioniert hat. Das heißt, irgendwie auch immer ein Lesegerät mal dabei haben und zumindest danach mal ranzuhalten. Aber ja, also es gibt sicherlich irgendwie auch noch andere Möglichkeiten.
Weitere Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Traut euch. Alles gut. Wir beißen nicht.
Tja, hätte ich hier gar nicht so beeilen sollen. Dann mache ich einfach meine Ersatzfolie noch an. Magst du noch mal das Audio hochziehen und dann gucken wir noch ein kleines Video, weil das lustig ist. Und zwar geht es hier um die Iriserkennung, was ich ja vorhin irgendwie übersprungen habe. Aber Iriserkennung ist natürlich irgendwie auch eine Möglichkeit, wie man Leute identifizieren kann. Und da gibt es halt Systeme, die man auf eine jetzt gleich beschriebene Weise auch noch hacken kann. Machst du Ton?
Klinke. Beginn. CS8 begehen. Wie könnte er das nur machen? Naja, der Sensor funktioniert mit einer Kamera, also macht der Starbuck einfach mal ein Foto von seinem Auge. Dazu hat er sich zwei Freunde eingeladen und die machen jetzt ein Foto von seinem Auge. Und weil der Sensor mit Infrarot arbeitet, machen wir das Foto im Infrarotmodus, nämlich im Nachtmodus der Kamera. Da ist auch schon der Starbuck. Guck, da haben wir ein Foto von seinem Auge. So, und das druckt der Starbuck sich jetzt aus mit einem Drucker von Samsung. Da ist auch schon der Ausdruck. Und jetzt geht der Starbuck damit ins Labor. Da ist der Starbuck auch schon in seinem Labor und der hat einen Samsung Galaxy S8. Jetzt muss er dem erstmal beibringen, seine eigene Iris zu erkennen. Und das tut er auch super. So, nochmal ausprobieren. Handy gelockt. Zack. Er kennt seine Augen. Alles gut. Jetzt nimmt der Starbuck sich eine Kontaktlinse. Und die Kontaktlinse legt er auf den Ausdruck von seinem Auge, damit das echter aussieht. Und da sehen wir auch schon das Handy. Und der Starbuck hält seine Attrappe dran und das Handy geht auf. Und damit ist der Drops gelutscht.
So, vielen Dank. Ziehst du das Audio vom Klinke runter?
Damit ist auch klar. Leute, schaut die Maus. Es gibt immer etwas zu lernen dabei. Zu den Druckern kann ich noch etwas ergänzen. Ja, diese bitte. Gelben Dot-Patterns bei der Electronic Frontier Foundation, gibt es eine Liste an Farbdruckern, die diese Patterns nicht mitdrucken. Vielleicht wollt ihr euch die anschauen. Das kann ja durchaus interessant werden. Wir machen eine ganz kurze Umbaupause. Vielen herzlichen Dank, Starbuck. Großen Applaus nochmal.